Hallo, liebe Menschen. So ein Hurensohn. Hallo, liebe Menschen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ready, Set, Podcast. Oh. So gar keinen Bock mehr.
Los, Andi, wo war dein Einstieg?
Mein Name ist Andreas Heimeyer, mit mir der fantastische Bernhard Einsiedler.
Dankeschön, hi.
Ey, ich will in der Folge sogar noch drüber reden, dass ich Jumpscares hasse und du verpasst mir einen bei meiner scheiß Anmoderation. Liebe Menschen, hallo zu einer neuen Folge Ready Set Podcast. Wir sind heute mit einem Kind of Halloween Special angetreten, um euch das Gruseln zu lernen.
Scary. Grusel. Okay, ich kann das nicht.
Und wir haben auch zuletzt zwei gruselige Filme gesehen. Bernhard, was war denn der Film, bevor wir mit der Folge einsteigen, den du zuletzt gesehen hast?
Oh, der war gruselig auf einer unangenehmen Ebene. Ich habe mir Das Ereignis oder L'Evénement auf Französisch angeschaut. Das ist ein Film von Audrey Diwan oder Diwan. Ich mein Französisch, ey. Es geht um eine junge Frau, Annie. Sie ist eine Studentin in den 1960ern in Frankreich und wird ungewollt schwanger. Das war damals ein bisschen illegal. Also
das war legal, aber das ja. eine Schwangerschaft abzubrechen war damals illegal.
Korrekt, danke für diese Korrektur. Und Annie hat keine Möglichkeit, irgendwelche Menschen um Hilfe zu bitten. Sie tut es trotzdem, geht das Risiko ein, Gefängnis oder Schlimmeres zu riskieren. Und goddammit, es ist ein unglaublich beeindruckender Film, basiert auf einem Buch, deren Autorin tatsächlich den Literaturnobelpreis gewonnen hat dieses Jahr. Mir ist der Name entfallen, aber hell yeah, Shoutout.
Was? Was? Ja, warte, der Name, den du gerade eben gesagt hast,
ist ich jetzt schon wieder entfallen. Ich habe den Namen. Annie Ernaux heißt die Autorin. Mir ist der Name nicht entfallen, es ist ein anderer Name. Ich habe den Namen der Regisseurin genannt. Genau. Das ist der Clou an der Stelle. Okay. Ist auf jeden Fall ein Film, der, ja, Andi, du hast den vor mir gesehen und hast gesagt, Fahrradhelm, das ist für uns ein Insider, der emotionale Fahrradhelm.
Ja, dass man sich anschnallen sollte und aufpassen muss, dass man nicht emotional damage erleidet.
Ja, den habe ich erlitten.
Und der ist auch grob. Der ist sehr graphic an einer ganz bestimmten Szene. Man kann sich denken, bei welcher Szene?
Kennst du mir davor nicht denken können, aber ich sag's mal so, es ist ein Film, der augenöffnend ist, auf so vielen Ebenen, ist ein wichtiges Thema und ich habe ihn mir zum Safe Abortion Day bei uns im lokalen Kino angeschaut. Das war extrem cool. Also für alle, die sich mit Abtreibung auseinandersetzen wollen oder mal sagen, hey yo, ich will mich mal ein bisschen unwohl fühlen.
Mal ein bisschen unglücklich werden. Ja,
das ist der Film für euch. Aber abgesehen von der Thematik ist er auch einfach wunderschön geschossen. Bleibt sehr nah bei der Darstellerin. Die Kamera ist ein Traum. Ja, wenn man die ganze Zeit auf einer Figur bleibt, kommt die Einsamkeit, die sie in dieser Situation empfindet, auch einfach ein bisschen mehr raus.
Ja, sehr, sehr Artshouse-mäßig. Arthouse-mäßig.
Nee, Artshouse. Hast du auch einen Artshouse-Film angeschaut?
Das Maul. Ich habe tatsächlich im Zuge des Safe Abortion-Themas, habe ich in der Woche davor Never, Rarely, Sometimes, Always gesehen. Ein Film, der sich mit einer ungewollten Schwangerschaft beschäftigt. Auch eine große Empfehlung. Aber das ist nicht der Film, den ich zuletzt gesehen habe. Das ist Pusher vom guten Nicolas Winding Refn, einem Dänen, der auch schon Drive mit Ryan Gosling gemacht hat. Und Pusher ist im Endeffekt, wie der Name schon sagt, Pusher ist eine Bezeichnung für Drogendealer. Und da geht es im Endeffekt um einen Drogendealer, der einfach komplett die Kontrolle über sein Leben verliert und in so einer Abwärtsspirale einfach nur komplett abstürzt. Und der Film ist spannend, weil er widert mich manchmal sehr an in den Dialogen. Sind sehr, also ernsthaft, richtig grob sexistische Scheiße.
Oh.
Auf eine sehr unangenehme Art und Weise. Gleichzeitig illustriert sie aber halt dieses sehr gestörte Bild von den Charakteren, die wir alle sehen. Also die sind einfach nicht in einem normalen
sozialen Umfeld.
Ja, in einem normalen sozialen Umfeld und nicht in Touch mit sich selbst oder ihrer Sexualität, wie sie beispielsweise über Frauen sprechen oder im Sinne von, da ist einfach mal massiv was falsch verschaltet worden. So kann man es am besten ausdrücken. Ja. Und es ist halt eine spannende Character Study, die einfach wirklich ein bisschen widerlich ist, aber dadurch auch eine Faszination ausstrahlt. Und dementsprechend auch ein sehr, sehr interessanter Film. Und es ist das Debüt von Nicolas Winding Refn.
Nicolas Winding Refn.
Und an der Stelle Drive mit Ryan Gosling, sein wahrscheinlich bekanntester Film, ist auch ein fantastisch, richtig guter Film.
Ja, da geht es um Autos.
Also eigentlich ist es tatsächlich mehr so ein Liebesdrama.
Aber mit Autos.
Mit Autos, das ist korrekt.
Deshalb heißt er Drive.
My Car. Okay, wir sprechen nicht über Drive My Car, das ist nämlich ein wunderschöner Film, der nichts mit gruseligen Momenten zu tun hat.
Aber doch, für mich schon. Okay. Immer wieder und wieder redest du darüber.
Und wieder, ja, und
ich
wach
wieder
nachts und wieder.
In so einem Cold Sweat auf und bin so, Andi, Drive My Car.
Bernhard, wir sprechen heute über Horrorfilme in unserem Kind of Halloween Special. Wir sind allerdings beide nicht unbedingt die größten Horrorfilmfans, wenn es um diese klassischen Horrorfilme geht. Also diejenigen Sachen, die man sich an Halloween anschaut, sind ja klassisch sowas wie Freitag der 13. Teil 27 oder Texas Chainsaw Massacre oder Saw. Das sind ja so diese ganz, ganz großen Namen, die ja x-tausende von Iterationen haben. Freddy Krueger ist da auch noch irgendwo mit dabei. Also es gibt ja diese Slasher, wo einfach Teenager in irgendein Haus fahren, wollen eine geile Zeit haben und dann wird einer nach dem anderen gekillt.
Nice.
Darüber sprechen wir heute eher weniger. Oder Bernhard, oder hast du einen mitgebracht?
Nicht wirklich.
Ich dachte es mir schon. Wir wollen aber trotzdem euch und uns selbst auf die Spooky Season einstellen und haben deshalb die unterschiedlichsten Subgenres aus dem Horrorsüppchen mitgebracht. Und bevor wir damit einsteigen, würde es mich eigentlich interessieren, was für dich, mal losgelöst vom Film, einfach nur für dich, was bedeutet denn Horror eigentlich? Und was hast du eine Verbindung dazu?
Ah, oh, du, mal mit deinen subjektiven Fragen hier.
Disgusting.
Ja, wirklich. Aber ich glaube, wenn ich es runterbreche, ist Horror für mich die Erfahrung, die ich im Alltag am allerwenigsten mache. Also das, was ich am nächsten an Horror rankomme, ist, wenn ich nachts um 3 Uhr morgens spazieren gehe, was einfach eine great time ist, um spazieren zu gehen. Und dann ist da diese eine andere Person, die nachts um 3 spazieren geht. Das ist ziemlich, das ist ziemlich grob. Aber ansonsten habe ich nicht wirklich diese Horrorerfahrungen. Mhm. Deswegen, wenn die Frage ist, losgelöst vom Film, was ist Horror für mich, dann wäre das wahrscheinlich eine Erfahrung, die ich außerhalb von meinem bekannten Lebensstil machen würde.
Okay.
Und ich glaube, das ist extrem cool, weil Horrorfilme oder andere Horrormedien genau das nehmen können, das, was eben nicht gewohnt ist, und dir auf eine Nähe präsentieren können, wo Schutzwelle und so, oder wo man einfach nicht drauf vorbereitet ist.
Mhm. Spannend, nee, weil wie du das jetzt beschreibst, hört sich das für mich an, einfach so außerhalb der eigenen Komfortzone etwas. Was, also ist das für dich schon Horror, dann unter Umständen, ne? Also wenn du in eine Situation reingeworfen wirst, auf die du nicht, dich nicht mental vorbereitet hast oder so, was wirklich unangenehm
ist. Wie diese Folge.
Nee, im Sinne von, keine Ahnung, jemand wird dir jetzt würde dich in irgendeine spontane Situation werfen, dass du plötzlich einen Vortrag vor Hunderten von Menschen halten musst.
Gar kein Thema. Ich rede einfach über Drive My Car. ich glaube, da geht es letztendlich um Scale. Mhm. Also so ganz normale Sachen. Weil ich meine, einen Vortrag vor 100 Menschen halten, okay, ist jetzt eine unangenehme Situation vielleicht, wenn man nichts vorbereitet hat, aber wäre jetzt nicht der Stress. Ich glaube, Horror spezifisch, wenn wir diesen Term auch aufladen wollen, wären das eher so Dinge wie ein unerwarteter Tod oder Mord oder den Leuten, die mir viel bedeuten, passiert was oder vielleicht passiert auch mir was oder Financial Instability oder keine Ahnung, vielleicht eine Inflation oder so oder ein Angriffskrieg, wer weiß.
Ach, was denn?
Das sind alles so Dinge, die ich als Horror bezeichnen würde. Ein Vortrag vor 100 Leuten, die sehe ich danach nie wieder.
Okay, du hast das Glück, dass du dann einfach keine Sprechangst hast, was tatsächlich die populärste Angst in ganz Deutschland ist. Aber
Spitting the facts.
Spitting the facts. In dem Fall ist es ja vor allem einfach die Angst, die du ja hast einfach. Und das ist ja das Spannende eben. Horror kann sehr unterschiedlich sein und sich sehr subjektiv auch auswirken, wie du es selbst gesagt hast. Horror kann eben Angst sein, es kann aber auch beispielsweise Ekel sein. Also wenn man, für manche ist eine Spinne, wenn sie extreme ArachnophobikerInnen sind, dann kann so eine Spinne einfach so diese Art von Ekelgefühl auslösen. Das ist nicht unbedingt so die normale Angst, sondern mehr dieses so dieses Gefühl einfach.
Meinst du dieses
eher mehr so in dem Sinne?
Ah, okay.
Ich, ist da logisch, Alter. Das ist das Faszinierende an Horror, dass es eben die unterschiedlichsten Dinge bedeutet. Und für mich im Film war es oftmals lange so, dass ich diese Erfahrung nicht unbedingt gesucht habe. Und für mich ist es auch nach wie vor so dieses Slasher-mäßige. Slasher bedeutet im Endeffekt, da ist ganz viel Gore mit dabei. Also Blut spritzt an die Wand, Gedärme werden herausgeholt, Gliedmaßen werden abgetrennt. Das ist nach wie vor gar nicht meins. Da fühle ich nichts, das gibt mir nichts. Das ist einfach nur, es trifft so diesen Ekelspot, aber nicht auf eine Art und Weise, dass ich das nicht packe, sondern auf eine Art und Weise, dass ich mir denke, das ist einfach geschmacklos. So, das ist einfach nicht meins. Da ist mein subjektiver Ding einfach nicht da.
Ich dachte, du magst Tarantino.
Tarantino ist ja, also ich meine, das ist ja jetzt trotzdem noch nicht so auf einem Horrorniveau. Das ist ja nochmal 3 Stufen hochgeschaltet. Bei Tarantino spritzt ja Blut in sehr großen Eimerweisen, je nachdem, welchen Film man sich anschaut von ihm. Aber es ist jetzt nicht so, dass es auch noch die Gedärme oder die Gliedmaßen zerfetzen würde in irgendeiner Art und Weise. Und dass das vor allem nicht der Fokus des Films ist.
Sehr fair. Ich glaube auch, dass die Erfahrung oder eher die Erwartungshaltung von vielen bei Horror eben die ist, 4 Teenager fahren in eine Hütte im Wald und sterben. Erst der Schwarze, dann dieser nerdige Freund und das Mädel und der Jock, die überleben oder so. Oder die schaffen es vielleicht, wer weiß.
Nee, vielleicht ist das Mädel oder der Jock dann tatsächlich auch der Böse, so Plot-Twist-mäßig.
Oh mein Gott.
I did never
Million
see
Dollar
that.
Idea.
Nee, ich habe aber Lust, über ein paar Arten des Horrors zu reden. Und ich glaube, ich würde einfach mit meiner liebsten Kategorie einsteigen.
Yes.
Dass wir einfach einen groben Einstieg in die Folge haben, nämlich den Psycho-Horror. Der Psycho-Horror ist ein Subgenre, das nicht so sehr mit dem Gewaltsamen zu tun hat. Da sieht man jetzt nicht unbedingt, wie es Leute zerplatzt, sondern es hat viel mehr mit dem Geist zu tun. Es hat mal ein Letterboxd-User hat die Faszination an Horror so für sich selbst zusammengefasst, dass er meinte, ich finde es geil, wenn es kein echtes Monster eigentlich gibt, sondern wenn das Monster im Kopf der jeweiligen Person entsteht. Dass es eigentlich dann so sehr der Fall ist, dass eine Person Angst vor einem Monster hat, dass sie sich zu Hause einsperrt, dass sie sich von der Welt abschotten will, komplett wahnsinnig wird und dann plötzlich eine kleine Spinne sich vor dem Augenlid herabseilt, die Person aber inzwischen so wahnsinnig ist, dass sie gar nicht erkennt, dass es einfach nur ein ganz kleines Lebewesen sehr nahe ist und denkt, es ist ein gigantisches Lebewesen draußen in der Ferne. Und so dermaßen in Schreck und Angst verstirbt. Diese Art von Horror, diese Art von Psycho-Horror, dieses komplette Abdriften fern von Realität, das ist Psycho-Horror für diese Person gewesen. Und ich persönlich habe mich da wiedergefunden, weil ich finde das haargenau so, so faszinierend, wenn Leute halt so einfach wahnsinnig werden und einfach komplett nuts gehen. Weißt du, was ich meine? Weißt du, worauf ich hinaus will beim Psycho-Horror?
Ich glaube, es ist ein ganz toller Film mit ganz vielen Nebelhörnern, den man da nennen könnte. Ich glaube, du willst nicht genau drauf. Aber ich
The
weiß,
Lighthouse in dem Fall.
The Lighthouse, meint der, ja. Lighthouse. Von Robert Eggers mit Robert Pattinson und Willem Dafoe ist amazing, wir haben schon drüber geredet.
Ja, genau, deshalb wollte ich den Film noch nicht mitnehmen. Ja. Aber ist ein toller Film und kann man auch in Richtung Horror einstufen.
Würde ich definitiv sogar tun.
Eine Horror-Comedy. Ja.
Bei diesem psychologischen Horror, ich finde, es macht dabei eben vor allem so Spaß, wenn man sich darauf einlassen kann, wenn die Bedingungen um den Film rum stimmen, dass man sagt, das Schauspiel unterstützt es, weil das ist so wichtig, dass ich diesen DarstellerInnen abkaufe, dass das wirklich passiert. Ja. Weil, sorry, damit kann einfach sowas extrem schnell zu Bruch gehen. Wenn das Licht und Musik da irgendwie nicht passt, das finde ich es bei Horror extrem schwierig, die richtige Würze und Mischung zu erwischen. Aber wenn das stimmt und man sich einfach so verlieren kann in dem, was diese Figuren erleben und sich denkt, ja, irgendwie, ne, nicht auf edgy, sondern auf ernsthaft, in gewisser Weise, es ist so verständlich, dass man sagt, ja, diese Angst ist begründet in was komplett Normalem und das ist halt bis zum Extremen durchiteriert. Mhm. Aber das könnte vielleicht jedem passieren, das könnte mir passieren, man findet sich selbst in dem wieder. Das ist so eine richtig schöne Möglichkeit, ohne das wirklich zu experiencen, mal reinzufühlen. Ja, wie wär's denn?
Voll so im Sinne von, ey, so scheiße könnte dein Leben auch sein, wenn du's mal ein bisschen verkackst. So.
Das Metaphorische, den großen Zeh ins Wasser halten und mal gucken,
wie scheiße es denn sein könnte. Und das Ding ist, jetzt möchte ich mal den ersten Film einfach ansprechen, dass wir auch konkret an etwas arbeiten können. Nämlich, du kannst es, also du weißt es zu 100%, dass ich diesen Film nennen werde, nämlich von Ari Aster, Midsommar. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme, ohne irgendwie jetzt Horror, Drama, okay, ich bin ja Drama-Fan eigentlich, aber Midsommar hat's mir extrem angetan. Und Midsommar hat, du hast ja schon gesagt, wie wichtig es ist, Licht zu haben. Und Midsommar hat diese sehr spannende Eigenschaft für einen Horrorfilm, dass eigentlich die meiste Zeit bei absolut hellstem Tageslicht spielt. Denn bei Midsommar geht es um das Midsommarfest in Schweden. Und dazu wird eine Freundesgruppe von ein paar AmerikanerInnen eingeladen. Die gehen da auf ein Ferienhaus und nein, tun sie nicht. Die werden von einem schwedischen Kollegen eingeladen und sollen dieses Fest erleben. Und turns out, dieses Fest ist ziemlich, ziemlich creepy, weil da ganz viele schwedische Menschen, die sehr gut gelaunt sind, in weißen Roben durch die Gegend tanzen. Und dann passieren halt ein paar Dinge, die ziemlich gruselig sind. So kann man es im Endeffekt zusammenfassen. Und das Spannende, was du jetzt gerade angesprochen hast, bei Midsommar geht es auch ganz zentral um ein Beziehungsdrama. Nämlich unsere Hauptdarstellerin Florence Pugh ist in einer ziemlich unglücklichen und auch toxischen Beziehung. Und das wird in diesem Film auch immer wieder aufgearbeitet und thematisiert. Und das fand ich so, so faszinierend an diesem Film. Da ist es eben, boah, ich könnte auch da mal drin sein oder ich war da schon mal drin oder im hoffentlich Worst Case, der nicht eintreffen wird, oh scheiße, ich bin in so einer Situation jetzt gerade.
Oh Gott, letzteres hoffe ich nicht, aber ja, es ist an dem Film extrem cool gemacht, dass eben die Probleme so sehr nachvollziehbar und menschlich sind und definitiv nicht außergewöhnlich sind. Das Außergewöhnliche kommt primär durch Setting, die Figuren, die drin sind, das sind quote-unquote ganz normale Menschen, denen ein Haufen Shit passiert ist. Und du schaust mich gerade ein bisschen verwirrt an, denn ja, Andreas, ich habe mir gestern Nacht noch Midsommar angeschaut, weil ich wusste, dass du diesen Film bringen wirst. Ich habe wenig geschlafen, will
okay,
ich nur sagen.
Okay, dann okay, das freut mich. Ich dachte mir jetzt so, warte mal, stimmt, Bernie, hast du den gesehen? Aber ja.
Ich habe ihn extra nicht gelockt, dass du nicht sehen kannst, dass ich ihn geschaut habe.
Wie ging es dir währenddessen, während dem Schauen?
Das war so eine unglaublich surreale Erfahrung. Ich habe angesprochen, Schauspiel unglaublich wichtig, Licht wichtig, Musik wichtig. Und dieser Film nimmt sich bei all diesen Punkten, also Schauspiel, Florence Pugh, genial. Oh mein Gott.
Ja.
Also wirklich generell alle DarstellerInnen in diesem Film waren so, diese schwedischen Sektenmenschen waren genau das richtige Maß an unsettling und irgendwie trotzdem nahbar und extrem unsettling.
Ja, sehr, sehr unsettling.
Ja. Der Boyfriend war so herrlich toxisch, aber auf diese Art, wo man sich so denkt, oh, vielleicht ist es doch nicht so schlimm. Nee, der ist einfach nur ein Arschloch.
Ja.
Und oh, Florence Pugh, oh mein Gott, was eine Performance. Ja.
Also und vielleicht für die Leute, die Florence Pugh nicht kennen, das ist die Schwester in dem neuen Black Widow-Film von Black Widow. Also
ja, sie ist halt das ist wahrscheinlich der bekannteste. Sie spielt aber auch in Don't Worry Darling mit dem neuen Film.
Stimmt.
Mit auch Harry Styles.
Harry Styles.
Genau.
Das Meme.
Es ist so gut. So viel zum Schauspiel. Was mich aber, glaube ich, noch mehr gecatcht hat, war, wie Bilder eingefangen wurden. Licht, du hast es angesprochen, war extrem cool. Aber der Bildaufbau, was vielleicht kurze Deviation, im normalen Bildaufbau versucht man so ein bisschen den goldenen Schnitt mit so einer Ratio 2:1 zu haben, weil das gut fürs Auge ist, das fließt. Und Midsommar scheißt da drauf. Also nicht komplett, aber Midsommar nimmt sich 9 Felder und gibt sich viel Mühe, dass in diesem mittleren Feld, das relativ klein wird, auf den großen Bildausschnitt gewählt, dass dort die Hauptinformation ist. Und dadurch ist so eine Distanz und trotzdem Größe dieser Figuren zu sehen. Und es steht irgendwo ganz spannend in einem Kontrast dazu, dass wir sehr nah an dem dran sind, was passiert, und sehr weit weg von dem. Und dieses Zwischenspiel, Gott, es zum einen war das herrlich, wie sich dieses Schema durchgezogen hat und wie man einfach auch damit, wie man auch sehen konnte, wie Himmel, Wald und Boden, wenn einfach die Landschaft so aufgenommen wurde, dass das ins Bild passt. Und spätestens als die ganzen Drogen kicken, wenn der Wald sich einfach irgendwie bewegt, dass das trotzdem grounded bleibt, weil Teile des Bildes statisch bleiben und andere sich bewegen und dir die Safety nehmen und dich mitnehmen auf diesen Trip, das der Film ist. Das ist so gut.
Und das finde ich auch eben so spannend, weil es werden ganz viele unterschiedliche Drogen konsumiert dann im Laufe dieses Midsommerfestes. Und ich finde es so spannend, weil da hatte ich das Gefühl, hey, so kann man echt dieses Trip-Gefühl ein bisschen miterleben und ein bisschen nachvollziehen, dass das Hauptding immer noch klar ist, aber dass sich in den Nebenschauplätzen wirklich Dinge bewegen einfach. Oder beispielsweise Florence Pughs Charakter hat so einen Blumenkranz einfach auf dem Kopf. Und da bewegen sich die Blumen dann teilweise auch, werden größer und kleiner, drehen sich auch mal so ganz leicht, aber nie so extrem, dass es so wahnsinnig auffällt, aber dass es so dieses Unsettling-Gefühl einfach hinterlässt, dass du dir denkst, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas passt da nicht, und langsam entgleitet die Realität. Also wir können uns nicht mehr sicher sein, okay, was zum Teufel passiert da gerade? Passiert das wirklich? Können wir unserer Protagonistin überhaupt trauen, was sie da erlebt, wie wir es durch ihre Linse wahrnehmen? Und das ist so... Und das macht so dermaßen unangenehm. Und dann passieren eben so okkultische Dinge einfach, wo du dir denkst, was um alles in der Welt schaue ich mir denn da gerade an? Das ist eben diesen auch im echten Leben verankert noch, ohne den Horroraspekt, diese soziale Konvention komplett aus dem Fenster geworfen wird, immer wieder mal. Und man sich denkt, that's fucking weird.
Ja, das ist auch einer der Aspekte, den ich super spannend fand. Ich bin ja großer Fan von Individuen, und es geht in dem Film ja um eine Kommune, eine Sekte, die eben sich komplett um alle kümmert. So, das Individuum spielt dabei eine herzlich irrelevante Rolle. Und das ist vielleicht auch ganz spannend, weil Amerikaner und so, die sind ja alle so, haben alle Main-Character-Syndrom. Aber die Hauptfiguren, die wir eben haben, Florence Pugh vielleicht noch weniger, aber die Friend Group, diese drei Wissenschaftler-Dudes, eigentlich sind es zwei, nee, es sind drei. Die haben alle eben eine Perspektive auf die Happenings, die dort sind, die davon geprägt ist, dass man sich nicht in diese Gruppe einfügen kann, was auch, sie sind Außenstehende, natürlich passiert das so, aber irgendwo spiegelt es sich auch darin wieder, wie sie sozial dargestellt werden und auch mit den Hintergründen, die sie zu haben scheinen. Und das ist auch so cool, weil dieses Fish out the water ist das falsche Wort, sie sind quasi ein Störfaktor. Sie gehören da nicht hin.
Ja.
Aber die Kommune nimmt sie aktiv in sich auf.
So als ob sie die quasi einfach so aufsaugen würde, wie so ein komisches, großes Wesen. Und das verleibt die einfach ein auf die ganz bestimmte Art
eben,
und Weise.
Eben, es verleibt sie ein, so, das passt da nicht rein. Aber die Kommune macht es passend. Und das ist so, oh, was dabei alles verloren geht oder was verloren gehen kann, eben hervorragend zu sehen an der Beziehung von Danny und Christian. Das sind eben Florence Pugh und der andere.
Jack Rayner.
Thank you. Kenn den irgendwoher, aber ich weiß nicht mehr wo. Naja, deren Beziehung auf jeden Fall extrem spannend zu sehen, wie sie durch diese Kommune A getestet wird, wobei da nicht mehr wirklich viel zu testen ist, sondern wie wirklich diese Probleme, die zwischen ihnen bestehen, auch einfach aufgearbeitet werden. Wieder und wieder und wieder.
Ja, und jetzt möchte ich einmal so im Endeffekt darauf hinaus, was hat es mit uns gemacht? Wir haben uns beide sehr unwohl gefühlt, während wir das angeschaut haben. Aber wieso, also mir hat der Film wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich stelle mir die Frage, wieso hat er mir Spaß gemacht? Und jetzt kurz an dich, hat er dir denn Spaß gemacht?
Ja, also ich fahre nächsten Sommer nach Schweden.
Geil, nimm mich mit. Wieso hat er dir Spaß gemacht?
Ich glaube, das, was mich tatsächlich im ersten Moment am meisten begeistert hat, war dieses Bildausschnitt-Ding mit den neuen Feldern. Das war einfach hervorragend. Aber es war das Gefühl, das aufgekommen ist, das vor allem durch Licht, Bild und Klang dabei waren. Ich fand, die Story hat es gut getragen, aber für mich kam die Story an zweiter Stelle nach dem, was dieser Film handwerklich, quote-on-quote, geleistet hat. Mhm. Weil das ist so eine visuell unglaublich krasse Erfahrung. Man verliert komplett das Gefühl für Zeit, weil es keine Nächte gibt. Mhm. Es gibt nur Licht. Oh, oh, das ist herrlich. Es ist wirklich ein Film, er dauert relativ lang, ich glaube.
2,5 Stunden.
2,5 Stunden, ja.
Und das ist die kurze Version. Es gibt noch einen Director's Cut, der nochmal länger dauert, über 3 Stunden.
Schauen wir uns an.
Wo ich echt Bock drauf hätte, mir den anzuschauen.
Same.
Weil der Film spielt tatsächlich am Anfang auch zu einem gewissen Zeitrahmen noch in den USA, wo man einfach nur dieses zwischenmenschliche Gefüge einfach mitbekommt, wo man die Beziehung einfach auch ein bisschen vorgestellt bekommt und dann fliegen sie eben alle gemeinsam nach Schweden. Und im Extended Cut wird eben dieser Teil noch weiter ausgeleuchtet. Und ich fand den schon wirklich, wirklich gut. Und da war schon einfach so dieser unangenehme Horror mit dabei einfach. So diese Freundesgruppe, wo entschieden werden soll, kommt die Freundin von einem mit? Ja oder nein? Ja, die Freundin macht einfach eine sehr schwierige Zeit durch. Nehmen wir sie halt so mitleidsmäßig mit. Allein diesen Entscheidungsprozess zu beobachten, ist schon so dermaßen unangenehm, dass du dir denkst, ich will niemals in so einer Position sein, dass ich aus Mitleid irgendwohin mitgenommen werde. So dieses, ich fühle mich unerwünscht, ich fühle mich deplatziert.
Ja, und das ist vor allem etwas, das Danny, also Florence Pughs Figur, nicht wirklich bewusst ist, unterschwellig bestimmt.
Unterschwellig aber, auf jeden Fall. Ja. Also, aber nicht, es wird ihm nicht aktiv gesagt, aber so, das ist auch eine Angst davor.
Ja, und an der Stelle vielleicht etwas, das ist einfach eine gute Segway-Möglichkeit, das ist etwas, das wir wissen, aber sie nicht. Und das ist wahrscheinlich eine der Sachen, die in Horrorfilmen mit am besten gemacht werden können. Informationsmanagement, wer weiß was. Denn hier jetzt die Frage an dich, bist du eher Fan davon, also ne, bei Horror, wenn du nicht weißt, was dich erwartet? Oder wenn du genau siehst, was die Figuren erwartet und du davor zitterst und mitfieberst, dass sie hoffentlich nicht die Tür links aufmachen, sondern nach Möglichkeit die rechts, weil dort nicht der Mörder mit der Axt steht.
Definitiv Nummer 1. Ich bin Fan davon, wenn ich nicht weiß, was es ist und ich mir konstant die Frage stellen muss, was zum Teufel ist das denn, was das Böse ist? Populäres Beispiel, der weiße Hai.
Oh.
Wir sehen ihn nie und wir wissen, es ist ein Hai, aber wir sehen nie, wie groß dieses Viech ist und dadurch wird da ganz viel Horror erzeugt. Oder anderes Beispiel jetzt aus einer Serie, Stranger Things. In den ersten 5, 6 Folgen kennen wir das Monster nicht und wir fragen uns die ganze Zeit, was passiert in dieser Kleinstadt? Was ist mit dem Jungen? Wo ist der hin? Und ich habe Angst vor dem, was da passiert. Das ist sehr, sehr spooky und sehr, sehr creepy. Und dann steigt dieses Viech irgendwann tatsächlich aus der Wand heraus und dann ist es halt irgendein komischer CGI-Haufen, der mich halt ein bisschen kalt lässt.
Ich weiß nicht, ob es CGI ist. Stranger Things ist sehr bekannt dafür, dass es viele Practical Effects benutzt hat.
Also das ist ein paar Jährchen her, dass ich das gesehen habe, aber wenn das kein CGI war, dann wäre ich sehr erstaunt.
Okay.
Also sehr, 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 sehr erstaunt. Ich bin mir, keine Ahnung, 80-90%
sicher, dass das auch lang her
ist. Naja.
Gibt's im Faktencheck.
Ja. Nee, aber an sich eine spannende Frage, die du stellst, weil es ist an sich so diese Frage, ist es mehr so Monster-Horror oder ist es mehr so Lovecraft-Horror? Also Monster-Horror ist, das Monster ist so dermaßen scary, du scheißt dich ein, wenn du es nur siehst. Und der Lovecraft-Horror ist nach H.P. Lovecraft benannt, einem Autor, der kein sonderlich guter Mensch war, aber ein sehr, sehr guter Buchautor.
Kein sonderlich guter Mensch.
Der Typ war wirklich kein sonderlich guter Mensch, der war massive racist und einfach ein ziemlicher, ziemlicher Wichser. Nichtsdestotrotz ein Autor, der Horror auch zu einem gewissen Grad neu definiert hat, weil er ganz extrem auf diese Schiene gegangen ist, wir wissen nicht, was da ist. Wir kennen es nicht. Er beschreibt das quote-unquote Monster als etwas, ja, Außerirdisches, als etwas, das so schrecklich ist, dass man es noch nicht mal beschreiben kann. Dass wenn man dieses Monster erblickt, man den Verstand verliert, weil es so schrecklich ist. Aber er sagt jetzt nicht, da sind irgendwie Reißzähne, da sind Tentakel, auch wenn Tentakel oftmals so beschrieben wird.
Hm.
Aber er nennt es nicht so direkt. Er spielt eben damit, hey, wir wissen nicht, was da ist, eben mit beispielsweise dem Kosmos. Irgendwo außerirdisch, irgendwo im Nirgendwo. Oder Wasser, unter Wasser, wie bei der Weiße Hai. Und diese Art von Horror mag ich viel lieber. Weil es ist ja auch eben beispielsweise bei Midsommar so. Wir wissen nicht genau, was da jetzt ist irgendwie. Was wirklich hinter diesem Midsommarfest steckt. Was da für Strukturen dahinter sind. Und es ist eben so spannend, dann da am Ball zu bleiben. Weil man kann dann ja auch herausfinden, hey, was ist das denn? Es ist halt so dieser Mystery-Horror, der auch noch eine Frage aufwirft, auf deren Antwort wir warten und auf die wir uns freuen.
Das ist auch so dieser perfide Move von Horror, dass es Fragen stellt nach dem Schema, ach, du willst doch bestimmt wissen, was hier so gruselig ist.
Genau, und das finde ich auch faszinierend und auch einer der Gründe, wieso ich Slasher-Horror jetzt nicht so gerne mag, weil da ist die Frage, wer ist das denn? Wer ist denn jetzt der Mann hinter der Skimaske? Genau, das ist halt eigentlich nicht so relevant in den späteren Iterationen vor allem Dingen.
Das stimmt, ich will trotzdem ein Beispiel nennen, bei dem ich finde, dass eine richtig coole Synthese aus beiden Sachen gemacht wird. Ich weiß, du hast ihn noch nicht gesehen, aber Alfred Hitchcocks Psycho von 1960 ist definitiv ein Horrorfilm und der spielt sehr damit, was A, wir, die ZuschauerInnen, wissen und B, was die Figuren im Film kennen. Der Film steigt mehr oder weniger damit ein, dass eine junge Frau Geld klaut und ihren Wohnort verlässt und irgendwo hinfährt und aus Gründen bleibt sie in einem Motel und übernachtet dort, trifft dann einen jungen Mann, der vielleicht ein bisschen unsettling ist. Hat scheinbar eine Mutter, die irgendwie Komplexe oder so hervorgerufen hat. Wir wissen nicht genau, was passiert. Ungefähr zur Mitte des Films ist etwas passiert, das uns die Perspektive switchen lässt. Wir kehren zu anderen Figuren, basically die Figuren, die die junge Frau anfangs kannten und sie jetzt suchen kommen. Und sie kommen ja auf die Spuren, finden, dass sie nicht mehr da ist. Und wir, also die ZuschauerInnen, wissen jetzt mehr als die und die müssen mehr oder weniger die Steps tracen, die wir schon gemacht haben. Und somit haben wir die erste Hälfte super viel Spannung und auch diese Horrorelemente, dadurch, dass wir nicht wissen, was passiert. Die Frage wird aber nicht gelüftet, sondern wir kriegen nur weitere Bits and Pieces. Uns wird allerdings zumindest schon ein starker Hint darauf gegeben, wo oder wer oder was das Monster zu sein scheint. Und das ist extrem cool gemacht, weil genau damit gearbeitet wird, dass Informationen gegeben werden müssen. In Midsommar zum Beispiel ist es ja so, dass du von Anfang bis Ende dabei bleiben willst, weil du wissen willst, was ist das Mystery. Das bleibt in Psycho genauso. Was jetzt die wirkliche Lösung des Falls ist, das wird erst am Ende oder eben zum Höhepunkt dann revealed. Dazwischen allerdings gibt es viele Steps, wo gespielt wird damit, an welcher Ebene jetzt Spannung aufgebaut werden kann. Und das finde ich ist extrem cool, weil das soll mehr oder weniger ein Case dafür sein, dass Monster-Horror durchaus auch cool sein kann und auch Spaß macht.
Mhm. Nee, ich weiß, was du meinst. Und wie gesagt, es ist mehr eine Präferenz. Also ich mag einfach die Art von Psycho-Horror und diese sehr fragenumwobene Art von Horror einfach mehr. Aber ich kann verstehen, wieso andere Menschen Monster-Horror mögen. Für mich funktioniert es halt einfach nicht so gut. Das ist ja einfach eine sehr subjektive Sache. Wenn es für mich funktioniert, weil es gibt auch ein paar Fälle, wo ich das durchaus auch so nennen müsste, ist es so ein Grenzfall. Also ob das überhaupt noch Horror ist, weil damit würde ich auch gerne in die nächste Kategorie überleiten.
Neue Kategorie, sorry.
Von dem Psycho-Horror hin zum Terror. Terror ist an sich eine sehr, sehr schwierige Sache. Was ist das jetzt genau? Und es ist kein so feststehendes Genre wie eben der Psycho-Horror. Ich habe das deshalb so spannend gefunden. Hast du schon mal etwas von Dead Space gehört, dem Videospiel?
Tatsächlich ja. Ich habe es nicht gespielt, aber es ist irgendwas in Space.
Genau. Dead Space ist im Endeffekt eine verlassene Raumstation und da sind ganz, ganz weirde Wesen unterwegs. Und man spielt einen Mechaniker, der irgendwie da sich durchkämpfen muss, durchschlachtet durch die krudesten Viecher. Und das ist halt so zum einen Monster-Horror. Diese Wesen sind so ganz, ganz dysmorphe Menschen, also so Body-Horror-mäßig, dass hier diese Menschen so verunstaltet sind und dich einfach auf die martialischste Art und Weise töten, wenn sie dich dann erwischen und du hast wirklich Angst vor denen. Aber das ist nicht irgendwie langsam, nicht irgendwie so knock, knock on the door oder irgendwelche langsamen Fußstapfen, sondern diese Viecher sprinten dir hinterher, die wollen dich massakrieren einfach. Die sind so die Zombies, die davor Leichtathleten waren. Und das setzt den Spieler oder die Spielerin so richtig unter Stress konstant. Und ich habe einen anderen Podcast dazu gehört und da hat einer der Podcaster gemeint, André Pleschke, ehemaliger GameStar-Chefredakteur, der hat gemeint, das ist für ihn mehr so Terror statt Horror. Und das fand ich super, super interessant, weil dieser konstante psychische Druck, so als ob auf einen eingeschlagen wird, während man es spielt oder in unserem Fall, wenn man einen Film schaut, das finde ich auch eine ganz, ganz unangenehme Art und Weise, sich einen Film anzuschauen. Und das kann halt wirklich so ein Terror sein. Aber es kitzelt so ein anderes Momentum als wie eben das klassische Horror-Ding.
Es ist dadurch, dass man selbst vor allem in Spielen gezwungen wird, den nächsten Schritt zu tun und man weiß, da kommt ein Monster. Oder ich muss diese Area erforschen, aber da kommt ein Monster.
Ja.
Das ist richtig perfide.
Ja, und beim Film bist du ja, wenn du im Kino hockst, quasi gezwungen, den bis zum Ende zu schauen. Und da möchte ich auch wieder einen Film nennen, der mir ganz, ganz, ganz groß im Herzen liegt. Nämlich Climax von meinem Boy Gaspar Noé.
Ah, Digga.
Bernhard, ich weiß, du hast die erste Hälfte von Climax mal mit mir zusammen gesehen, die zweite Hälfte.
Ich bin nie zum Höhepunkt gekommen.
Die zweite Hälfte müssen wir uns mal noch zusammen anschauen, denn die ist der Teil, wo es wirklich fucked up wird.
Glaube ich dir.
Kurze Synopsis. Climax, ein französischer Film aus dem Jahr 2018. Und da geht es um eine französische TänzerInnengruppe, die zusammen in einem verlassenen Schulgebäude üben für ihre Amerika-Tour. Und die tanzen, sind sexy, machen ihren Stuff, lästern ein bisschen über die anderen und sind einfach cool Party-Peoples einfach. Und so ein bisschen wie SMV-Tage, wenn so die KlassensprecherInnen alle für ein Wochenende irgendwo wegfahren, so diese Dynamik hat das ungefähr.
Die Klassensprecher hatten so ein Privileg? I feel robbed.
You are robbed. Egal. Das ist ungefähr so die Synopsis von Climax. Bis auf den Punkt, dass dann rauskommt, hey, die Bowle, die sie die ganze Zeit währenddessen saufen, ist gepanscht und da sind Drogen drin und die trippen alle komplett weg. Also da passieren dann die krudesten Dinge. Also das ist so dieses Trope von, die Leute werden quasi wahnsinnig. Also ein bisschen sehr, sehr extrem wahnsinnig. Und tun Dinge, die schrecklich sind. Und es sterben auch ein paar Leute. Und es wird auch sonst sehr viel psychische Gewalt auch angewendet auf viele Leute. Und da sind auch alle mit dabei. Auch Kinder, schwangere Frauen und ansonsten Menschen, denen man hoffentlich kein Leid zufügt und nicht dabei zusehen will, wie ihnen Leid zugefügt wird. Das heißt, es wird sehr, sehr unangenehm. Aber der spannende Teil ist, währenddessen läuft geile Techno-Musik und die Leute tanzen auch überall. Und es sind sehr, sehr viele Menschen. Das ist ein recht großer Cast. Das sind fast 20 Leute, die wir hier beobachten. Und da, es passiert konstant die ganze Zeit irgendwas. Und im Hintergrund tanzen dann Leute auf so eine ganz krude Art und Weise noch durch die Gegend. Und du wirst von einem Charakter zum nächsten kommen, wo wirklich schlimme Dinge passieren und du kriegst keine Pause. Es ist wie so ein Trommelfeuer von immer weiter, immer weiter, immer nochmal einen Tick schlimmer, immer nochmal mehr ins Gesicht. Und das stresst einen so krass. Und am Ende gibt es auch noch so eine Kamerafahrt, wo dann auch so die Kamera irgendwann quasi diesen metaphorischen LSD-Trip erleidet und komplett sich um sich selber dreht und sich überschlägt. Und das ist einfach nur horrormäßig. Das ist so ein Horror beim Anschauen. Ich habe wirklich legit eine Pause gebraucht. Ernsthaft, ich habe mal auf die Pause-Taste gedrückt, bin rausgegangen, bin aufs Klo gegangen, so ein bisschen sinniert, über mein Leben nachgedacht und dann so 10 Minuten später bin ich wieder zurück und habe weitergeschaut. Und es war geil. Und jetzt würde es mich interessieren, hast du denn auch irgendeine Art von diesem Terror schon mal im Kino erlebt? Weil es ist ja doch sehr spezifisch.
Oh ja, das habe ich. Es war das Jahr 2017 Und ich war in München mit ein paar Freunden von mir. Es ist nämlich ein ziemlich wilder Film ins Kino gekommen. Und wir wollten uns den in so einem richtig krassen IMAX-Laser-Kino anschauen. Star Wars Episode 8.
Oh mein Gott. Ich dachte mir so, was kommt jetzt?
Disgusting. Was ein Scheiß. Rian Johnson, wenn er nicht Knives Out gemacht hätte, wird er auf meiner Liste stehen.
Also deine vernünftige Antwort wäre einfach nein gewesen.
Nee, das hat mich nachhaltig beeinflusst.
Um Gottes Willen. Okay, ich würde einfach zu einer neuen Kategorie kommen, einer, die ich jetzt selbst erschaffen habe, selbst aus dem Boden gestampft
habe. Wollen wir ein bisschen über Star Wars ranten?
Nein,
du machst
wollen
das
wir
doch
nicht.
So gern.
Nein, wollen wir nicht.
Okay, dann stampf deine Kategorie aus dem Boden.
Die nächste Kategorie, die ich dabei habe, keine Ahnung, nenne ich einfach mal Real-Life-Horror.
Oh ja, Podcast mit Andi. Meine Güte.
Also,
ihr habt keine Ahnung.
Ah, du bist ein schlechter Mensch einfach. Nein, Real-Life-Horror ist für mich, oder Real-Life-Horror, Subjective-Horror vielleicht eher, ich überlege mir noch einen guten Namen.
Mhm, wir workshoppen das.
Im Sinne von, dieser Horror ist auch im realen Leben angelehnt, ist aber vor allem für uns ganz persönlich eine unangenehme Art. Sie trifft uns, weil sie uns anspricht. Wir hocken im Kinosessel und die Leinwand sagt uns, das bist du gerade. Und das ist scheiße, was du machst. Und dein Leben ist kacke. Und das kann unangenehm sein. Und das in einer Horrorform kann sehr, sehr verstörend sein. Und ich nenne dir mal ein Beispiel. Für mich ist es Black Swan. Black Swan von Darren Aronofsky mit Natalie Portman in der Hauptrolle. Ein genialer Film. Geht es um eine Ballerina, die mit ihrem eigenen Perfektionismus zu kämpfen hat. Sie soll den Schwanensee tanzen, sie soll aber gleichzeitig den weißen als auch den schwarzen Schwan tanzen. Und sie muss ihre eigenen Grenzen überwinden und sie muss wie eine echte Ballerina perfekt sein. Sie muss Perfektion erlangen. Ansonsten ist sie kein vollständiger Mensch, kein Teil der Gesellschaft, der es verdient hätte, da zu sein. In diesem Ausmaß kämpft sie mit sich selbst und kämpft sie mit dieser Rolle und wird immer wahnsinniger und wir schauen dabei zu, wie ein Mensch dabei struggelt, Perfektion zu erlangen. Und das ist für mich selbst so eine Horrorvorstellung, in der ich selbst einfach viel zu kämpfen habe. Ich habe das schon mal erwähnt, dass dieser Film mich sehr persönlich angesprochen hat, weil auch ne eigenes Leben so, man hat viele Sachen auf der Palette und man will das alles irgendwie auf die Kette bekommen und man will echt die beste Version von sich selbst sein. Und da ist man dann manchmal selbst unter einem ziemlich großen Druckgefühl. Und dieser Film hat das eben genau angesprochen. Und das fand ich auf eine ganz unangenehme Art und Weise unsettling, wo ich mir dachte so, und gleichzeitig hat es mir auch geholfen, weil auch wenn Black Swan jetzt nicht unbedingt ein good, happy, go lucky Ende hat, eigentlich gar nicht, aber
das Black Swan, weiß ich jetzt nicht,
aber nichtsdestotrotz hat mir der Film dabei geholfen, diese Horrorvorstellung und das ist auch sehr, sehr krasser Psycho-Horror, Black Swan, und den mag ich wahnsinnig gerne, hat mir geholfen, das so ein bisschen aufzuarbeiten, wenn du weißt, was ich meine. Dass es so dieses Momentum hatte von, hey, das finde ich irgendwie okay und das verschafft mir selbst so ein bisschen Closure, auch wenn ich einfach mich sehr unangenehm berührt fühle, während ich diesen Film schaue.
Ich glaube, du sprichst da prinzipiell eine Eigenart von Film an, die ich super wichtig auch finde und mit das Schönste, was Film eben machen kann, weil es eben Geschichten erzählt, die irgendwo menschlich sind. Also ich meine, ich habe das bei unserer Folge zu Everything Everywhere angesprochen, dass es diese eine Szene gibt, wo Evelyn, der Hauptfigur, gesagt wird, dass sie die schlechteste Version ist in allen Multiversen. Und das ganze Kino hat gelacht und für mich war das eine Szene, die extrem viele Ängste und Probleme, die ich mit mir selbst hatte und habe, angesprochen hat. Hat keinen Spaß gemacht, aber ist definitiv kein Horrorfilm. Aber hat eben die Möglichkeit gehabt, so ein Thema, das sehr nah bei mir ist, anzusprechen und mich A zu zwingen und B mir auch einfach die Möglichkeit geben, mich damit auseinanderzusetzen. Und das kann so schön sein, im Fall von Everything Everywhere. Es ist ein unglaublich lebensbejahender Film. Insofern war es sehr schön, diese Message zu nehmen. Black Swan? Ey, da muss man ein bisschen selber mit rein investieren, dass das zu einem positiven Ding wird.
Nee, also wie gesagt, es ist ja kein positiver Film. Wir sehen Natalie Portmans Charakter dabei zu, Nina, wie sie einfach echt wahnsinnig wird und wie sie ja auch ihre Kollegin so verdächtigt und vielleicht auch von ihr manipuliert wird und mit dem sehr toxischen Tanzlehrer auch noch interagiert und wir fragen uns die ganze Zeit, was um alles in der Welt ist hier los und die Mutter, sobald die auftaucht, denken wir uns, holy shit, was ist bei der falsch gelaufen? Also ganz, ganz viel toxische Einflüsse und eben dieses, oh shit, ihr Verstand entgleitet und wir wissen nicht, können wir ihr überhaupt noch trauen, was zum Teufel passiert da. Und das ist so beängstigend. Aber eben, es hat mir geholfen, damit umzugehen. Und ich finde es so spannend, weil es greift ja für mich zum einen etwas aus dem realen Leben auf und zum anderen hilft es mir persönlich, damit so ein bisschen umzugehen. Und das ist ja auch in der Entstehungsgeschichte von Horror durchaus auch mit dabei. Beispielsweise Werwölfe, Vampire, dieses ganze Gesocks ist ja auch Teil des Horror-Fiction-Konglomerats. Und an der Stelle möchte ich ein schönes Beispiel bringen, nämlich Dracula ist inspiriert von dem Prinzen, ne? Der Walachei. Vlad dem Dritten. Das war ein super brutaler Kriegstreiber und der hat die Praxis des Pfählens vor allem popularisiert. Also man hat so einen spitzen Pfahl und da steckt man einen Menschen drauf.
Mhm.
Und das ist sehr brutal und sehr unangenehm.
Seine Lieblingssüßigkeit sind Marshmallows.
What? Ach so, Leute. Nee, und das Ding ist, ich denke und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Figur Dracula zum einen geschaffen wurde, um diese Grausamkeit darzustellen. Zum anderen kann ich mir aber auch vorstellen, dass es irgendwo ein Ventil war, um mit dieser Grausamkeit klarzukommen. Denn wie killt man einen Vampir, wenn ich dich fragen darf?
Man pfählt sein Herz.
Genau, einen Holzpfahl durch das Herz. Nur Holz und eben ein Pfahl. Und das Ding ist, es greift ja diese schreckliche Tötungspraxis zur Abschreckung auf, die dieser Typ ja auch irgendwo popularisiert hat. Das finde ich eben auch spannend, dass Horror nicht nur dieses Fürchten haben kann und dieses geile Gänsehautgefühl, wo man so ein bisschen ekstatisch wird, weil man ja sich so sehr fürchtet, sondern dass es auch so ein bisschen Closure bringen kann. Und dass es so grausam sein kann, was wir da sehen, dass wir uns in unserem echten Leben wieder so ein bisschen abgeholt fühlen und wieder so ein bisschen eine Closure bekommen. Weißt du, was ich meine?
Ja, so ein bisschen dieses, wir entkommen dem Horror, indem wir durch den Horror hindurchgehen oder so.
Ich muss durch den Monsun hinter die Welt ans Ende der Zeit, bis kein Regen mehr fällt.
Ew, nicht das, was ich sagen wollte.
Fantastisch. Bevor wir mit diesen wunderschönen Worten zum Ende kommen, würde ich gerne noch einfach eine Rapid-Fire-Runde machen. Nämlich
ja,
mit anderen Filmempfehlungen, die Horror sein können. Hast du für unsere ZuhörerInnen denn einen Film, den du empfehlen willst, wo du sagst, hey, ich habe richtig Bock, dass ihr euch den anschaut, das ist ein geiler Horrorfilm für die Spooky Season.
Für die Spooky Season? Ich glaube, einer, der relativ klassisch ist. A Quiet Place.
Ah, ja.
Ja, mit Emily Blunt und John Krasinski. Es geht effektiv um eine Welt, in der Menschen so nicht mehr leben können, weil Monster, ist Monsterhorror, nun existieren, die alles, was sie hören, sofort anfallen und fressen. Also zumindest Menschen, Tiere ignorieren sie. Aber basically schafft der Film eine Atmosphäre, wo super wenig gesprochen wird, wo alles leise ist, wo auch die Welt sich so verändert hat. Es gibt Sandstraßen, auf denen die Figuren laufen, um nicht das Laub zum Rascheln zu bringen, dass nicht diese Wesen zu ihnen kommen. Und es spielt eben sehr damit, ne, den Monster zu entkommen, auch wenn es direkt vor dir steht, weil es kann dich ja nur hören. Auf dieser Monsterebene, den Film habe ich damals im Kino gesehen, hat es sehr viel Spaß gemacht. Also für die Spooky Season ist das, glaube ich, einer, der definitiv einen Watch wert ist.
Oh, ich hätte so Bock, mir eins dieser Monster für meine Nachbarschaft auszuleihen. Einfach so immer so zwischen 2 Uhr nachts und 8 in der Früh immer eins dieser Monster durch meine Nachbarschaft laufen lassen. Ich wäre voll down dafür.
Du bist 40 mental.
Ja, voll.
Oder 60.
Voll. Ich bin ein richtig alter Mensch gesehen. Meine Empfehlung
Ja, Mann.
An dich, Bernhard, und an die HörerInnen da draußen. Ein Film, in dem es auch ums Tanzen geht. Ich bin ein Fan von Tanzen.
Rocky Horror Picture Show.
Drama und Horror. Fast.
Ist auch ein Halloween-Film.
Fast. Nein, es ist Suspiria, die 2018er Version von Luca Guadagnino. Ich hoffe, seinen Namen habe ich nicht gebutschert. In dem Fall geht es um eine junge Tänzerin, gespielt von Dakota Johnson.
Oh.
Kennt man vielleicht aus 50 Shades of Grey.
Kannte ich nicht.
Nein, Dakota Johnson spielt eine junge Tänzerin und sie kommt an eine Berliner Tanzschule in DDR-Zeiten
noch. Oh, wow.
Und in dieser Tanzschule passieren sehr unangenehme Dinge. Es ist eine so abgefuckte Body-Horror-Szene dabei, die mich nach wie vor verfolgt und die ich so genial finde, die so viel Spaß macht. Und es ist konstant dieses Unsettling-Gefühl von eben kein Monster-Horror, sondern der Horror vor dem, was wir nicht wissen. Was zum Teufel läuft auf dieser Tanzschule falsch? Weil dass da was falsch läuft, merkt man sehr, sehr schnell. Und es ist sehr unangenehm. Und dabei verfolgen wir sie durch graue Betonwüsten der damaligen Zeit. Und es ist sehr unangenehm und spooky und geil. Plus, es gibt geile Tanzszenen. Das ist auch gut.
Klingt eigentlich ganz nett.
Ja. Und ich dachte tatsächlich, du sagst einen anderen Film, nämlich, dass du nochmal The Witch vorschlägst oder The Witch mit Doppel-V von dem guten Robert Eggers. Aber den haben wir, glaube ich, schon zu oft erwähnt. Wir sind echt so ein bisschen Fanboys.
Haben wir vielleicht. Wir können auch eine ganz krasse Rapid-Fire-Runde machen, weil The Witch oder The Witch mit Anya Taylor-Joy ist ein Film, der sehr damit arbeitet, was der eigene Glaube mit, ja, machen kann, wenn man letztendlich mit Horroraspekten konfrontiert ist. Es geht um eine Familie, die zur Zeit der Mayflower, der Settler, eben versucht, die USA zu besiedeln. Und Hexen und creepy Ziegen, ganz viele coole Sachen dabei. Könnte man erwähnen, ist ein toller Film.
Macht auch sehr viel Spaß und ist auch unangenehm zum Anschauen, auf eine gute Art.
Ja, was ich vielleicht sonst noch empfehlen würde, wäre Nope. Das ist der neue Film von Jordan Peele. Ah. Oder Pele, ich weiß nicht, wie man seinen Namen ausspricht. Das ist der Mann, der auch Get Out gemacht hat. Den habe ich leider nicht gesehen. Aber Nope ist ein sehr cooler Horrorfilm. Der finde ich auch vor allem visuell sehr impressive ist. Das Schauspiel macht viel Spaß. Ist auch ein bisschen Monster-Horror-Film. Könnte man auch noch nennen. Andreas, hast du vielleicht noch den ein oder anderen für mich?
Schwierig. Ich weiß nicht, ob ich ihn nennen soll oder nicht, aber ein Film, der, also das ist jetzt sehr, sehr, sehr Richtung Real-Life-Horror, aber er nimmt viele Elemente auf, die ich beim Psycho-Horror genannt habe und lieben gelernt habe.
Die Minions.
Nein. The Father.
Oh.
Mit Anthony Hopkins in der Hauptrolle, wofür er ja auch den Oscar bekommen hat. Und Regie geführt von Florian Zeller. Und es geht eben um Anthony Hopkins Charakter. Und er versucht, auf sein Leben klarzukommen, ist aber einfach dement. Und Olivia Colman spielt seine Tochter und sie versucht, ihn irgendwie zu betreuen. Und das Spannende ist, es geht ja eben um einen alten Mann, der an Demenz erkrankt ist. Aber wir erleben es aus seiner Perspektive. Das heißt, beispielsweise die Schauspielerin seiner Tochter wechselt einfach mal. Und wir fragen uns, wer zum Teufel ist diese Frau? Und sie verkauft sich als die Tochter von ihm. Und ihr Lebenspartner wechselt auch immer wieder, der in derselben Wohnung wohnt, von uns. Oder ist es überhaupt unsere Wohnung? Was zum Teufel ist hier eigentlich los? Und es spielt eben mit diesem, hey, wir können nicht dem trauen, was wir sehen. Und es ist dieser Psycho-Horror im Sinne von, wir erleben das eigentlich nicht. Der Grund, wieso ich jetzt gehadert habe, ist, es ist nämlich fucked up, weil es ist kein Horrorfilm, es ist ja keine Fiktion, sondern es ist die Darstellung von Demenz, einer realen Krankheit, die schrecklicher kaum sein kann. Also, ich will echt nicht Demenz in irgendeiner Form und Weise bekommen. Aber als Horrorfilm kann das auch echt, echt gut funktionieren, auch wenn es kein klassischer Horrorfilm ist. Da muss man aber auch wirklich Bock drauf haben. Und ja, Spooky Season weiß ich nicht. Eigentlich eine schwierige Empfehlung. Ich
cut mal aus. Ist eine schwierige Empfehlung.
Boah, ich weiß nicht, aber das in der Folge drin behalten. Schauen wir mal.
Was ich auf jeden Fall noch empfehlen würde, was vielleicht nicht so heavy ist, das Winnie-Pooh Halloween Special.
Das Winnie-Pooh Halloween Special, ja.
Goddammit, habe ich wenig geschlafen wegen diesem scheiß Winnie-Pooh Halloween Special. Heferlumps und Wusel sind der gruseligste Scheiß, den ich je gesehen habe. Und zwar zu 100% weil Kindergehirne cooler sind als Erwachsenengehirne.
Ich weiß, was ich mir zur Spooky Season noch anschauen werde, das Halloween-Special von den... Hilf mir, Bernhard. Ich war ein ganz großer Fan von Charlie Brown Christmas Special. Jetzt Charlie Brown und
Peanuts.
Die Peanuts, dankeschön. Ich mochte das Christmas Special super gerne. Dementsprechend schaue ich mir jetzt zu Halloween das Halloween Special von den Peanuts an.
Stimmt, das ist auch sowas. Die Simpsons Halloween Specials sind ja auch richtig bekannt.
Stimmt, die sind auch richtig gut sogar. Das Simpsons Halloween Special, wo sie...
Treehouse of Horror oder so.
Nee, ne? wo sie The Shining nachmachen. Sie nehmen ja immer einen Film oder irgendein fiktives Werk. The Shining ist auch ein toller Horrorfilm.
Toller Film.
Auch
ein ganz toller ehrlich, Film. Jetzt das Ende der Folge ist nochmal richtig gut ein Halloween-Special. Ja. Ah,
The Shining, auch wirklich, kann ich sehr empfehlen. Von
Stanley Kubrick.
Einem absoluten Mastermind. Und ist auch ein echt, echt stabiler Horrorfilm, der richtig viel Spaß macht.
Oh ja.
Okay, ich glaube, wir sind leer. Wir sind erschöpft. Wir haben genügend Recommendations rausgehauen, um es zu legitimieren, dass es kind of a Halloween-Special ist.
Bin ich auch.
Damit wir den Clickbait jetzt auch rechtfertigen können am Ende der Folge. Bleibt bis zum Ende dran, dann wisst ihr, was wir meinen. Und das haben wir jetzt erreicht. Deshalb, liebe Menschen, wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, drückt den... Alter. Du Arschloch. Das ist eine andere Sache, habe ich gar nicht erwähnt. Ich hasse Jumpscares. Ich hasse Jumpscares.
Ja, ist
so
einfach
sehr.
Schlechter Horror.
Wirklich schlechter Horror. Das ist billig und unangenehm und macht keinen Spaß. Wichser. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, drückt auf den Follow-Button. In 2 Wochen gibt es die nächste Folge von Ready Set Podcast. Und wenn ihr in der Zeit nicht warten könnt, noch mehr Ready Set Podcast zu konsumieren, folgt uns auf Instagram @readyset.podcast und das Allerwichtigste, bleibt gesund und übersteht die Spooky Season. Bis dahin.